Liebe Gemeinde, in der heutigen Predigt geht es wieder um einen Abschnitt im Johannesevangelium, diesmal endlich mit dem Text, der dir so wichtig ist, der natürlich zu Recht auch fett gedruckt ist in unseren Bibeln. Es ist der Abschnitt Johannes Kapitel 13, die Verse 31 bis 38. Es ist sozusagen sowas wie die Einleitung der Abschiedsrede Jesu. Johannes Kapitel 13, die Verse 31 bis 38. Da nun Judas hinausgegangen war, spricht Jesus: Jetzt ist der Menschensohn verherrlicht und Gott ist verherrlicht in ihm. Ist Gott verherrlicht in ihm, so wird Gott ihn auch verherrlichen in sich und wird ihn bald verherrlichen. Ihr Kinder, ich bin noch eine kleine Weile bei euch. Ihr werdet mich suchen. Und wie ich zu den Juden sagte, sage ich jetzt auch zu euch: Wo ich hingehe, da könnt ihr nicht hinkommen. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Spricht Simon Petrus zu ihm: Herr, wo gehst du hin? Jesus antwortete: Wo ich hingehe, kannst du mir jetzt nicht folgen. Du wirst mir aber später folgen. Petrus spricht zu ihm: Herr, warum kann ich dir jetzt nicht folgen? Ich will mein Leben für dich lassen. Jesus antwortete ihm: Du willst dein Leben für mich lassen? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, der Hahn wird nicht krähen, bis du mich dreimal verleugnet hast. Liebe Gemeinde, nachdem der Verräter enttarnt ist und den Raum verlassen hat, hält Jesus eine Abschiedsrede. Die Einleitung dazu haben wir eben gehört. Was gehört in eine Abschiedsrede? Als Pastor musste ich ab und zu eine Abschiedsrede halten. Einmal habe ich einfach aus dem Film E-Mail für dich zitiert. Und zwar den Satz, den Kathleen Kelly auf das Schild schreibt, das sie zum Abschied ins Fenster ihres Buchladens um die Ecke hängt. Wir waren gern ein Teil ihres Lebens. Damit war damals alles gesagt. Manche Abschiedsreden dauern länger und die Redner vergessen, dass der größte Teil ihrer Zuhörer auf die Eröffnung des Buffets wartet. Wenn man sich kurz fasst, bleibt man in angenehmer Erinnerung. Eine kleine Anekdote aus gemeinsamen Zeiten: Dank für die gute Zusammenarbeit, den Nachfolger mit Vorschusslorbeeren bedenken und höchstens noch eine Kernbotschaft, die man unbedingt noch loswerden will. Bei Jesus sind es allein in den 8 Versen der Einleitung schon 4 Botschaften. Einen roten Faden hat die Einleitung auch nicht. Das Einzige, was die 4 Botschaften zusammenhält, ist, dass sie mit dem Abschied Jesu zu tun haben. Die erste Botschaft: Am Kreuz leuchtet das Wesen Jesu auf. Jetzt ist der Menschensohn verherrlicht. Jetzt ist es soweit. Jetzt ist die Stunde gekommen, die letzte Stunde. Die letzte Stunde ist die wichtigste Stunde, jedenfalls bei Jesus. Es ist die Stunde seines Todes. Dort wird er rufen: Es ist vollbracht. Womit er nicht etwa meint, dass er es endlich überstanden hat, sondern dass er das Ziel erreicht hat. Am Kreuz wird Jesus verherrlicht. Die Herrlichkeit Gottes, das ist der göttliche Lichtglanz. Bei Jesaja heißt es: Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und Dunkel die Völker. Aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. die Herrlichkeit Gottes, das ist seine Göttlichkeit, die sichtbar aufstrahlt. Seine Macht und Herrlichkeit, sein Reichtum, seine Güte, seine Liebe treten in die Geschichte ein. Von der Verherrlichung Jesu war bereits an anderer Stelle die Rede, im Zusammenhang mit der Auferweckung des Lazarus. Als Jesus das hörte, also als er die Nachricht von der Erkrankung des Lazarus erhält, sprach er: Diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes, dass der Sohn Gottes dadurch verherrlicht wird. Hier aber bezieht sich die Verherrlichung auf seinen Tod am Kreuz. Schon bei seinem letzten öffentlichen Auftritt hatte er gesagt, die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Jetzt ist meine Seele voll Unruhe. Und was soll ich sagen? Vater, hilf mir aus dieser Stunde. Doch darum bin ich in diese Stunde gekommen. Und wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu mir ziehen. Das sagte er aber, um anzuzeigen, welchen Todes er sterben würde. Das Leben Jesu ist eine Abfolge kleiner Zeichen der großen Herrlichkeit Gottes. Endgültig aber offenbart sich seine Herrlichkeit am Kreuz. Denn dort wird sichtbar, denn also hat Gott die Welt geliebt. Seit Golgatha gibt es keine Zweifel mehr, dass Gott uns unendlich liebt. Am Kreuz leuchtet Jesu Göttlichkeit auf. Dort wird sein Wesen sichtbar. Wenn das Kreuz nicht der Untergang, der absolute Untergang ist, dann kann es nur der Sieg sein. Dann wird gerade am Kreuz von Golgatha die Herrlichkeit Jesu Christi offenbar. Dann geht uns dort ein Licht auf, das Licht, das unser Leben hell macht. Die Verherrlichung Jesu am Kreuz bedeutet gleichzeitig, und Gott ist verherrlicht in ihm. Dass die Verherrlichung des Vaters und des Sohnes zusammengehören, hat Jesus ja schon bei der Auferweckung des Lazarus gesagt. Diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes, dass der Sohn Gottes dadurch verherrlicht wird. Jesus verherrlicht Gott, gibt ihm die Ehre, indem er seinen Weg in den Tod am Kreuz ganz und gar in der Erfüllung des Willens Gottes geht. Weil Jesus in seinem Tod Gott verherrlicht, gilt umgekehrt, Gott wird ihn auch verherrlichen in sich. Wenn das Kreuz der Ort der Verherrlichung ist, dann liegt die Zukunft des Gekreuzigten bei Gott. Er erlangt die Stellung wieder, die ihm seit aller Ewigkeit gebührt. So wie Jesus selbst es im hohenpriesterlichen Gebet in Kapitel 17 des Johannesevangeliums sagen wird. Vater, verherrliche du mich bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Diese Verherrlichung wird bald geschehen. Und tatsächlich wird Jesus gleich nach Ende seiner Abschiedsreden gefangen genommen und der letzte und entscheidende Akt beginnt. Was will Jesus also in den Versen 31 und 32 sagen? Es geht um den Sinn seines Todes am Kreuz, der unmittelbar bevorsteht. Und so paradox dies auf dem ersten Blick scheinen mag, im Gekreuzigten sehen wir Gottes Wesen. Am Kreuz wird Jesus verherrlicht und sein himmlischer Vater natürlich auch, weshalb er ihn verherrlichen wird und Jesus in seine ursprüngliche Herrlichkeit bei Gott eingehen wird. Die zweite Botschaft. Abschied heißt Abschied. Die Verherrlichung Jesu ist mit seiner Rückkehr in seine ursprüngliche göttliche Herrlichkeit verbunden. Sie bedeutet also gleichzeitig, dass er sich von seinen Jüngern trennt. Darauf weist Jesus seine Jünger ganz direkt und unmissverständlich hin. Er redet sie mit ihr Kinder, wörtlich ihr Kindlein, an. Und diese intime Anrede zeigt, dass er eine ganz persönliche und familiäre Beziehung zu seinen Jüngern hat. Den Mitgliedern seiner Familie muss er aber nun mitteilen, dass er nur noch eine kleine Weile bei ihnen ist und sie ihn dann vermissen und ihn suchen werden. Daran ist nichts zu ändern. Es ist so, wie er es auch zu den Juden gesagt hat, in Kapitel 7, da sprach Jesus: Ich bin noch eine kleine Zeit bei euch und dann gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat. Ihr werdet mich suchen und nicht finden, und wo ich bin, könnt ihr nicht hinkommen. Da sprachen die Juden untereinander: Wo will dieser hingehen, dass wir ihn nicht finden können? Will er etwa zu denen gehen, die in der Zerstreuung unter den Griechen wohnen und die Griechen lehren? In Kapitel 8, da sprach Jesus abermals zu ihnen: Ich gehe hinweg, und ihr werdet mich suchen und in eurer Sünde sterben. Wo ich hingehe, da könnt ihr nicht hinkommen. Und auch seinen Jüngern muss Jesus jetzt sagen: Wo ich hingehe, da könnt ihr nicht hinkommen. Die Trennung ist also zunächst nicht zu überwinden. Und insofern ist die Lage der Jünger mit der Lage der Juden vergleichbar. Bis auf einen kleinen Unterschied. Die Trennung zwischen Jesus und den jüdischen Autoritäten hat endgültigen Charakter. Die Trennung zwischen Jesus und seinen Jüngern ist vorläufig. Aber das verstehen die Jünger jetzt noch nicht. Die dritte Botschaft, das neue Gebot. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Das klingt gut und nicht so traurig wie das: Wo ich hingehe, da könnt ihr nicht hinkommen. Aber auch das neue Gebot ist ein Abschiedswort. Jesus erklärt seinen Jüngern, wie sie trotz seines Weggangs mit ihm verbunden bleiben können. Das neue Gebot ist quasi eine testamentarische Verfügung, um seine Abwesenheit irgendwie auszugleichen. Jesus gibt seinen Jüngern ein neues Gebot und fordert sie darin auf, sich untereinander zu lieben, und zwar so, wie er selbst sie geliebt hat. Was ist das Neue an diesem Gebot? Das Neue ist die Präzisierung: Wie ich euch geliebt habe. Sie erinnert an die Fußwaschung, wo Jesus seinen Jüngern gesagt hat: Denn ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. In seiner zweiten Abschiedsrede wird Jesus das neue Gebot wiederholen. Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch liebe. Und wie hat Jesus seine Jünger geliebt? Er hat sie bis ans Ende geliebt. Wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Und das heißt, Jesu Liebe geht bis zum Tod am Kreuz und vollendet sich dort. Das neue Gebot ist neu, weil es in Jesus gründet. Es ist die Auswirkung der Liebe Jesu, die bis zum Tod am Kreuz geht. Es ist die Auswirkung der grenzenlosen Liebe Jesu im Leben seiner Nachfolger. In den Worten des ersten Johannesbriefs: Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns gelassen hat, und wir sollen auch das Leben für die Brüder lassen. Jesus hat seine Jünger geliebt, damit auch sie einander lieben, und zwar so, wie er sie geliebt hat. Der evangelische Theologe Helmut Thielicke berichtet in seiner Biografie: Als ich 10 Jahre alt war, und das war 1918, hatten wir in unserer Klasse einen Jungen, den wir gar nicht leiden mochten. Er war ein Streber, ein Angeber und Versager bei unseren heftigen Prügeleien. Eines Tages hatten wir, grausam und bedenkenlos, wie Kinder nun einmal sind, beschlossen, ihm zu seiner Abhärtung eine Tracht Klassenhiebe zu verpassen. Als wir an dem betreffenden Morgen vor dem Schultor auf Einlass warteten, sahen wir, wie der Vater mit dem Jungen kam. Beide hatten an diesem Morgen offenbar den gleichen Weg. Der Vater war einer der angesehensten Männer meiner Heimatstadt und auch wir Jungen hatten einen großen Respekt vor ihm. Vor dem Schultor verabschiedeten sich die beiden voneinander. Der Vater streichelte die Wange des Jungen, strich ihm liebevoll über die Haare, sagte ihm gute Worte und drehte sich dann winkend noch mehrmals nach dem Jungen um. Bei uns, die wir das beobachteten, trat eine eigentümliche Wirkung ein. Die geplanten Klassenhiebe unterblieben. Sicher nicht aus Angst vor dem Vater. Aber uns überkam eine merkwürdige Scheu, die uns bremste. Der Junge wurde von diesem Vater so geliebt. Da konnten wir uns doch nicht an ihm vergreifen. Damals, so Helmut Thielicke weiter, habe ich zum ersten Mal die Macht der Liebe erkannt und geahnt, was Gott mit dem Gebot der Liebe gemeint hat. Der letzte Grund dafür, dass wir unsere Mitmenschen lieben sollen, dass wir uns nicht an ihnen vergreifen, sie hindern und ausnützen dürfen, ist, dass Gott sie liebt. Die Liebe Gottes zu den Menschen macht sie für unseren Hass unantastbar. Man würde sich an Gott selbst vergreifen, wollte man seinen Menschen schaden. Wir sind von Gott geliebt. Darum sind wir unantastbar. Von Gott Geliebte stehen auch unter seinem Schutz. Jesus sagt, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Dabei wirkt die Liebe unter den Nachfolgern Jesu über ihren eigenen Kreis hinaus. Sie ist für alle Welt das offensichtliche Erkennungszeichen der Jünger Jesu. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Dieses Erkennen ist nicht in erster oder direkter Linie missionarisch, als ob die Liebe der Jünger den Menschen die Gestalt Jesu enthüllen müsste, obwohl auch dieser Aspekt nicht auszuschließen ist. Die gegenseitige Liebe der Jünger macht sie für die Welt als Jünger Jesu erkenntlich. Und das heißt, als von der Welt unterschieden, als eine neue Wirklichkeit, die unter ihnen beginnt. Das Jüngersein steht und fällt nicht mit einem bestimmten Glaubensbekenntnis, auch nicht mit der Zugehörigkeit zu einer Institution, sondern mit dem Einhalten des Liebesgebotes. Pfarrer Axel Kühner hat es in einem seiner Andachtsbücher mit Hilfe einer Geschichte ausgedrückt. Bei der Olympiade der Behinderten in den USA vor einigen Jahren bewegte die wenigen Zuschauer vor allem der 400 Meter Endlauf der Männer. 8 Menschen mit Behinderungen laufen los. Sie laufen nicht elegant, aber sie laufen, jeder mit einem anderen Handicap. Das sieht nicht unbedingt schön aus und mancher wendet sich auch erschrocken ab. Doch dann schauen alle wieder hin, als kurz vor dem Ziel der führende Läufer stürzt. Der zweite rennt nicht vorbei, um sich den Sieg zu sichern. Er läuft zu dem Gestürzten, richtet sich mühsam auf, greift unter seine Arme, schleppt ihn mit sich und zu zweit humpeln sie weiter. Da kommen die anderen auch schon heran. Aber auch sie laufen nun nicht an den beiden vorbei, sondern auf sie zu. Alle greifen sich unter die Arme, den Gestürzten haben sie in der Mitte und so laufen sie und schleppen sich gemeinsam ins Ziel. Und dann setzt Pfarrer Axel Kühner fort, unsere Gemeinden sind ähnlich. Vieles läuft nicht so elegant und schneidig, mehr gebrochen und behindert, oft erbärmlich anzuschauen und eher kümmerlich. Aber der Glanz und die Schönheit unserer Gemeinden liegt gar nicht in unserem Können, unserer Eleganz und Kompetenz, unserer Superform und bestechenden Cleverness, sondern darin, dass wir Gestürzte aufheben und Behinderte annehmen und Schwache tragen, untereinander helfen und lieben. In der Gemeinde Jesu kommt es nicht darauf an, dass einer der Beste und der strahlende Sieger ist, sondern dass alle, auch die Schwachen und Kleinen, gemeinsam das Ziel erreichen. Der eigentliche Glanz der Gemeinde ist ihre Liebe. Welche Bedeutung hat dieses neue Gebot im Zusammenhang mit dem Abschied Jesu von seinen Jüngern? Die Jünger werden davon abgehalten, ihren Blick ausschließlich auf Jesus als eine Person der Vergangenheit zu konzentrieren und sich im Abschiedsschmerz zu verlieren. Im Moment des Abschieds verpflichtet Jesus seine Jünger dazu, sich der Zukunft und dem Nächsten, genauer der Schwester und dem Bruder zuzuwenden. Auf diese Weise wird die am Kreuz bezeugte Liebe zu der Kraft, die der Zukunft innewohnt und die die Jünger miteinander verbindet. Und genau darin, in dieser Liebe, bleibt Jesus bei seinen Jüngern gegenwärtig. Die vierte und letzte Botschaft: eine Warnung vor Selbstüberschätzung. Dann kommt es, wie zuvor bei der Fußwaschung, zu einem Dialog zwischen Petrus und Jesus. Wieder versteht Petrus nicht, was Jesus sagt, oder er will es einfach nicht verstehen. Petrus stört sich an dem Satz: wo ich hingehe, da könnt ihr nicht hinkommen. Er fragt: Herr, wo gehst du hin? Er hat also auch nicht verstanden, dass die Trennung Jesu von seinen Jüngern die Folge dessen ist, dass Jesus am Kreuz seinen Auftrag vollendet und dann in seine ursprüngliche Herrlichkeit zurückkehrt. Jesus wiederholt seine Aussage von Vers 33, fügt aber noch die Worte jetzt und später hinzu. Wo ich hingehe, kannst du mir jetzt nicht folgen, aber du wirst mir später folgen. Mit dem Jetzt ist das Kreuzesgeschehen gemeint, mit dem Später entsprechend die nachösterliche Zeit. So hatte Jesus ja auch bei der Fußwaschung mit Petrus gesprochen. Was ich tue, das verstehst du jetzt nicht, du wirst es aber hernach erfahren. Hier meint Jesus: nach Ostern wirst du mir nachfolgen. Aber Petrus versteht noch immer nicht. Er antwortet Jesus: Herr, warum kann ich dir jetzt nicht folgen? Und dann fügt Petrus noch einen Satz hinzu, der zeigt, wie er sich selbst sieht, und der zeigt, dass er sich total überschätzt. Petrus sagt: ich will mein Leben für dich lassen. Die Ironie der Situation ist offensichtlich. Während Jesus sich vorbereitet, die Offenbarung zu vollenden, indem er sein eigenes Leben für die Seinen gibt, spricht Petrus davon, dasselbe Werk zugunsten von Jesus zu vollbringen. Das zeigt die völlige Verwirrung des Jüngers. Jetzt, wo es aus Petrus herausgeplatzt ist, wo er sich selbst offenbart hat und gezeigt hat, wie er sich sieht, jetzt kann Jesus ihm die Antwort geben, die er braucht. Jesus enthüllt ihm seine völlige Selbstüberschätzung und kündigt ihm sein Scheitern auf der ganzen Linie an. Du willst dein Leben für mich lassen? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, der Hahn wird nicht krähen, bis du mich dreimal verleugnet hast. Dein Heldenmut wird sich ganz schnell in Luft auflösen. Und auch wir selbst sind keine Helden. Erst von Ostern her ist Nachfolge Jesu möglich, auf der Grundlage von Jesu Tod und Auferstehung, und nicht als eine heroische Heldentat. Ohne mich könnt ihr nichts tun, wird Jesus im weiteren Verlauf seiner Abschiedsrede sagen. 8 Verse, 4 Abschiedsbotschaften. Erstens, der Tod Jesu am Kreuz hat einen Sinn, die Verherrlichung Jesu und seines himmlischen Vaters. Zweitens, Jesus geht tatsächlich und niemand kann mitkommen. Drittens, in der geschwisterlichen Liebe, die seinem Beispiel folgt, lebt Jesus hier und heute unter uns weiter. Und viertens, überschätzt euch nicht. Lebt nicht aus eigener Kraft, sondern aus dem, was Jesus am Kreuz für euch getan hat. Und darum geht es auch beim Abendmahl, dass wir uns neu bewusst machen, wir leben von dem, was Jesus am Kreuz für uns getan hat. So sieht's aus. Für die Jünger nach Ostern, also auch für uns, die wir in der Zwischenzeit leben, also nach Ostern und vor dem zweiten Kommen Jesu in Macht und Herrlichkeit. Zu sagen, was ist, bleibt die revolutionärste Tat, meinte Rosa Luxemburg. Jesus war auch so ein Revolutionär, nicht nur in seinen Abschiedsreden, wo er Klartext geredet hat, aber besonders halt dort. Amen. Wir beten. Wir danken dir, Gott. Du gibst, was wir brauchen. Brot des Lebens, Kelch des Heils, Speisen des Himmels. Komm du uns nahe, sende deinen Geist auf uns hier an deinem Tisch. Dir sei Lob und Ehre, jetzt und alle Zeit. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.